Theater,
Musik,
Kunst,
Literatur,
Kabarett,
Bildung,
Wissenschaft,
Archäologie,
Geschichte.
Der Kulturkanal für die Region Ingolstadt.
Dieser Raum ist Waldemar gewidmet. Er sitzt in der Psychiatrie seit 20 Jahren. Sammelt Kassenbons und stammelt umtauschen.
Bist du psychisch oder was?
Ich war dabei. Als menschliches Sichtschutzschild für seine Frau, die damals keine Kabine mehr abbekommen hat. Was haben wir zusammengehalten damals? Solidarisch wie Trümmerfrauen. Ich habe diesen geheimen Raum dann hier entdeckt und den Waldemar gewidmet. Hier können wir ganz unter uns sein.
Während unsere Frauen durch die Läden gucken. Den ganzen Tag. Immer guckt die irgendwo. Da frage ich, was es da zu gucken gibt. Da gibt es nämlich gar nichts zu gucken. Der sagt ihr einfach so und guckt.
Eine Komödie über einen Schutzraum für Männer vor ihren einkaufswütigen Frauen hat morgen Abend im Studio des Stadttheaters Ingolstadt Premiere. Männerhort wird inszeniert von einer Frau, Katrin Hiller. Sie hat, zumindest was die vier Protagonisten dieser Komödie betrifft, durchaus Verständnis für diese Bedürfnisse der Männer entwickelt. Mit Katrin Hiller habe ich nach der gestrigen Probe gesprochen. Das Motto »Gemeinsam sind wir stärker« gilt auch für unser zweites Thema aus dem Stadttheater Ingolstadt. Das Junge Theater hat die Kinder- und Jugendtheater in Bayern zusammengerufen, um einen gemeinsamen Arbeitskreis zu gründen. Am Mikrofon des Kulturkanal begrüßt Sie Isabella Krein. Kinderbetreuung ist nichts Neues, um den Erwachsenen Zeit zu geben, in Ruhe einzukaufen, gerade an den einkaufsintensiven Samstagen vor Weihnachten. Das Stadttheater Ingolstadt hat mit seiner neuesten Produktion Männerhort einen heißen Tipp für den Verein in City oder den Westparkmanager. Männerbetreuung, ganzjährig, während die Frauen shoppen gehen.
Wahrscheinlich merkt sie erst, dass ich weg bin. Wenn sie an der Kasse wieder so tut, als hätte sie ihre Geheimnummer vergessen.
Das Happy Center ist unser Kreuzweg und das Shopping Samstag unser Karfreitag.
Starke Worte über die Leidenszeit der Männer, mit ihren Frauen zum Einkaufen gehen zu müssen. Die Komödie Männerhort von Christoph Magnusson erzählt von drei Männern, die sich in einen Schutzraum für Männer im Keller eines Einkaufscenters flüchten, während ihre Frauen viel Zeit zum Einkaufen brauchen. Unter Männern. Pizza statt Sushi essen und Aperol trinken, Fußball im Fernsehen schauen, statt vor Umkleidekabinen und Umtauschkassen zu warten. Über Frauen und Fußball reden, statt Entscheidungshilfe für Schuhe mit oder ohne Silberschnalle zu geben.
Eine Stunde später sind wir hier im Happy Center auf dem Weg zu Douglas. Da sagst du, Schatz, ich hab Hunger. Ich geh zu McDo, du gehst zu Douglas. Kannst du so Sesamstangen bei? Sagt sie, kannst du essen hier, während ich ein bisschen gucke. Hier, also bei Douglas. Sie mit dem Pröbchen. Ich mit meiner Sesamstange und so im Hals.
Atmen. In so einer Situation musst du ganz bewusst atmen.
Hast du schon mal versucht, bei Douglas zu atmen? Dann wollten wir weiter zum Heimwerkerladen ihm an.
Den mit der guten Seele.
Ja,
dich.
Schwein. Jetzt ist dein
irischer Schmuck.
Ja. Und nebenan. Neuer Schulladen,
mein!
Doch die Ehen des Piloten mit der Stadtbibliothekarin, des Managers mit der suizidalen Notärztin und auch des Informatikers scheinen auch außerhalb der unterschiedlichen Interessen am Samstag in eine Schieflage geraten. Und so wird der temporäre Männerhort schließlich zur Überlebensfestung für Helmut, Lars, Errol und den Feuerwehrmann Mario, der das Trio im Heizungskeller entdeckt und sich angeschlossen hat. Nick Neureiter, Richard Putzinger, Olaf Danner und Jan Giebauer spielen die Männer, die sich manchmal wie Kriegskameraden auf der Flucht vor dem Feind fühlen.
Männer, bevor wir da rausgehen, möchte ich noch einige Worte an euch richten. Eine schwere Zeit liegt hinter uns. Wir sind von unseren Frauen und aus unseren Häusern, die wir mit unserer eigenen Hände Arbeit gebaut haben, vertrieben worden. Doch wir haben nicht aufgegeben. Wir haben wie ein Mann hinter dem anderen gestanden. Der Blick voraus, das Ziel im Blick. Nun ist der Tag gekommen, an dem wir da draußen unseren Mann stehen werden. Heute werden wir beweisen, dass wir nach hartem Training über genug Frauenkenntnis und psychologische Fitness verfügen. Der Tag ist gekommen, der große Tag, an dem wir unsere Frauen in den Raum zwischen den Blusen und den Schuhen, in ihr Innenleben, begleiten werden. Der Tag, an dessen Ende wir wieder mit unseren Frauen nach Hause gehen werden. Mit unseren Frauen, die heute Abend sagen werden, das war der beste Einkaufsbummel, seit es Männer gibt.
Ja!
Schuppen, mich sie als sie kommt.
Autor von Männerhort ist Christoph Magnusson, 36 Jahre alt, gebürtiger Hamburger, ausgebildeter Kirchenmusiker, Autor der preisgekrönten Romane Zuhause und Das war ich nicht und Übersetzer von Literatur aus Island. Ist Männerhort eine Komödie, bei der sich vor allem Männer endlich verstanden fühlen dürfen? Regie geführt hat eine Frau. Katrin Hiller kam als Regieabsolventin der Folkwang Hochschule Essen als Regieassistentin ans Wiener Burgtheater, inszenierte dort und am Volkstheater Wien und an anderen Bühnen und ist Produktionsleiterin unter anderem bei den Salzburger Festspielen und der Ruhrtriennale.
War es schwer, sich hineinzufühlen in die Nöte dieser Männer, die ja zuerst nur dadurch zu entstehen scheinen, dass die Frauen ewig lang shoppen gehen?
Also ich fand es nicht so schwierig für mich, da ich zum Beispiel unglaublich ungern einkaufen gehe und durchaus schon unter Männern in dem Moment gelitten habe, habe ich das nie so betrachtet, aha, eine Frau inszeniert jetzt dieses Männerstück. Da geht es um Klischees, die ja nun mittlerweile in meiner Generation oder bei den Jüngeren natürlich auch schon zu einem großen Teil einfach aufgelöst sind. Man identifiziert sich ja mit dem Stress, den sie haben, oder mit der Not, die sie haben und mit den Dynamiken, was dann alles daraus passiert. Ja. Und natürlich sind es Männer- oder Frauenklischees, aber das Reinversetzen ist ja sowieso etwas Emotionales, hat nichts mit den Klischees zu tun.
Du wolltest doch nur nicht, dass er rausfindet, dass du gar nicht wieder mit Marion zusammen bist.
Du hast mir noch nicht mehr erzählt, dass einer dich aufgeschmissen hat.
Das geht doch niemand was an.
Ruhig, Alter, ruhig. Wir sitzen alle im selben Boot. Außer er doch. Bald wenden wir an, dass wir heute trainiert haben und bekommen unsere Frauen zurück.
Was dann aufbricht, ist ja dann doch vielleicht so etwas wie ein Geschlechterkampf. Was passiert eigentlich dann über diese Ausgangssituation hinaus?
Also wenn es um das Stichwort Geschlechterkampf in dem Stück geht, empfinde ich das sehr stark so, dass der Geschlechterkampf darin besteht, dass die Männer offensichtlich noch keinen Raum haben. Also wenn man es jetzt mal ein bisschen historisch betrachtet, dass man sagt, es gab eine Frauenemanzipation, es gab eine Reaktion der Männer darauf. Aber dann, dadurch ist auch ein gewisses Vakuum oder eine gewisse Leere auch entstanden, würde ich sagen, auf der männlichen Seite. Ja, was machen wir denn jetzt? Und man sieht in dem Stück immer wieder auch, dass man das Feindbild Frauen auch bemüht oder dass dieser Keller mal gebaut wurde oder ausgestattet wurde, damit man sich so trennen kann. Aber vieles funktioniert auch nicht mehr. Also da wird Fernsehen geguckt, dann geht der Fernseher kaputt. Dann wird eine Nippelkette gebastelt, die geht auch kaputt. Bedeutet letztlich, das, was sie an Tätigkeiten machen unter Männern gegen die Frauen, das funktioniert alles nicht mehr. Und von daher finde ich, ist es auch ein Stück, was durchaus auch ein bisschen behandelt, dass der Geschlechterkampf auch schon ein bisschen zurückliegt, aber dass man sich noch dran festhält, weil man noch nicht ganz genau weiß, wo es denn hingehen soll danach.
Hey, die brauchen uns!
Müsste aber ein Raum mit vielen Steckdosen sein.
Ja.
Und mit Platz für einen Kicker.
Genau.
Und keiner geht von den Tüten. Alle sind heute verschüttet.
Und fünf Flugsimulator.
Und ich bin jetzt
nicht so, dass die Kollegen
Fenster. Nur für Männer.
Hey, die können sich doch nicht alle in irgendwelchen Kellern verstecken.
So viele Keller gibt es doch gar nicht.
Aber die Schlussvision von der Männer-Lounge ist ja nun auch nicht so ganz klischeefrei. Wissen die Männer wirklich so wenig, was sie denn täten, wenn sie so einen Raum für sich hätten?
Das ist eine gute Frage.
Im Stück meine
ich. Ja, im Stück. Ich sehe das Ende jetzt eher als ein Augenzwinkern. Also, dass man sagt, gut, also brauchen wir wirklich einen Keller, um uns von den Frauen zu separieren. Und für mich zumindest als Beobachterin dieser Schlussszene denke ich auch immer, na ja, gut, da können ja dann auch die Frauen hinkommen. Wer denn gerne im Flugsimulator sitzt, möge doch bitte kommen. Und ich glaube auch, dass das Stück so gemeint ist. Und deswegen ist es ja auch eine Komödie. Ich persönlich glaube nicht, dass wir getrennte Räume für Männerhobbys brauchen in dieser Gesellschaft.
Wir haben unsere Nippelkette, unsere Kumpels, Fußball, lauter Hobbys. Was machen unsere Frauen?
Was denn?
Frauen brauchen keine Hobbys, weil sie ein Innenleben haben, mit dem sie sich beschäftigen können. Und das geht am besten beim Einkaufen. Das ist Meditation, Mario. Zen.
Es firmiert ja so als sehr erfolgreiche Komödie, wird auch in Boulevardtheatern gespielt. Ja. Also so als richtiger Publikumsrenner. Was war Ihnen bei der Arbeit wichtig, da draus zu machen?
Natürlich soll auch gelacht werden oder man soll sich gut unterhalten fühlen. Aber Komödie ist für mich nichts anderes als Scheitern. Und man sieht Menschen, die etwas versuchen, dann scheitern sie. Dann versuchen sie, aus ihrem Scheitern herauszukommen und dann scheitern sie noch mehr. Und am Ende gehen sie irgendwie relativ erschöpft von der Bühne und gucken mal, was danach passiert. Also die Geschichte dieser vier Männer wird ja auch nicht in dem Sinne zu Ende erzählt. Und was uns, glaube ich, wichtig war oder was mir auch wichtig war, war diese Figuren bei allen Klischees, die da ständig natürlich eine Rolle spielen, liebevoll damit zu sein, charmant damit zu sein, die Figuren auch nachvollziehbar zu machen. Es ist ja für einen männlichen Schauspieler zum Beispiel nicht einfach, eine Rolle zu spielen, die von sich selbst behauptet, dass sie am liebsten nur Bier trinkt und Fußball guckt. Das stimmt ja so nicht in den meisten Fällen. Aber zu sagen, aha, wo scheitern die, was versuchen sie, was wünschen sie sich, was geht daneben, was ist das für eine Gruppe? Und damit möglichst liebevoll umzugehen und jetzt nicht unbedingt schenkelklopfend. Also nicht einfach nur sagen, aha, also die Klischees sind da, wir bedienen sie auch, aber möglichst eben nicht zu sagen, ah, jetzt kann ich mich mal wieder richtig über Männer kaputtlachen oder richtig über Frauen kaputtlachen, sondern ich sehe eigentlich vier Menschen, die in einer fast märchenhaften Situation etwas versuchen und am Ende ja mit nacktem Oberkörper dastehen und boxen und nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist.
Was ist denn zu erwarten? Werden eher die Frauen sich über diese Männerklischees kaputt lachen und die Männer nicht so viel lachen können dabei?
Das ist eine sehr gute, interessante und spannende Frage. Ich glaube, es gibt auch den Gedanken, im Theater nochmal eine Vorstellung zu machen, wo nur Männer Karten kaufen dürfen. Da ja nun meistens doch eher noch Frauen ins Theater gehen und ihre Männer mitziehen. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wahrscheinlich stimmt es. Und das wäre schon interessant. Ich habe tatsächlich gestern auf der öffentlichen Probe gemerkt, dass es so 3-4 Stellen gab, wo nur die Männer gelacht haben. Die Schauspieler zumindest sind sehr davon überzeugt, dass die Frauen lachen. Aber es ist spannend. Also ich fände das, also wenn wirklich eine Vorstellung nur für Männer sein sollte, dann komme ich sicher angereist. Da bin ich gespannt. Vielleicht lacht da auch niemand. Das könnte durchaus sein. Ich weiß es nicht. Aber die Fußballwitze kommen sehr gut an.
Das wird ja auch Zeit nach Frauenbuchhandlungen und Künstlerinnentagen, ein Refugium für Männer auch im Theaterzuschauerraum. Aber auch der Run auf die gemeinschaftlichen Vorstellungen ist bereits groß. Die Vorstellungen morgen, am Montag und Dienstag sind eigentlich ausverkauft. Es gibt aber immer noch Chancen auf Restkarten an der Abendkasse. Männerhort mit dem Männerquartett Nick Neureiter, Richard Putzinger, Olaf Danner und Jan Giebauer hat morgen Abend im Studio des Stadttheaters Ingolstadt Premiere. In anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen gibt es so etwas schon seit 25 Jahren und macht offenbar Sinn. Gestern wurde in Ingolstadt ein Arbeitskreis der Kinder- und Jugendtheater in Bayern gegründet, dem zunächst 20 professionelle Theater für Kinder und Jugendliche beigetreten und dazu nach Ingolstadt gekommen sind. Initiiert vom Jungen Theater des Stadttheaters Ingolstadt sind darunter an Staatstheater wie Nürnberg oder Landesbühnen wie Landshut und Coburg oder Stadttheater angegliederte Kinder- und Jugendtheater ebenso wie freie Bühnen und das Flaggschiff Die Schauburg in München. Als Sprecher gewählt wurden die Theaterpädagogin Katrin Lehmann vom Jungen Theater Ingolstadt, Andrea Maria Erl vom Theater Mumpitz Nürnberg und George Pott, der seit über 20 Jahren die Schauburg München leitet.
Heute war es soweit. Heute haben sich knapp 20 Theater aus Bayern getroffen und einen Arbeitskreis der Kinder- und Jugendtheater in Bayern gegründet. Der Arbeitskreis der Kinder- und Jugendtheater in Bayern möchte vor allen Dingen die professionelle Theaterarbeit der Kinder- und Jugendtheater in Bayern stärken und diesen Häusern eine Stimme geben. Wir erhoffen uns für die Zukunft einen künstlerischen und kulturpolitischen Austausch durch gemeinsame Arbeitstreffen, durch Fachtagungen, durch gegenseitige Vorstellungsbesuche. Über den Inhalt und Ästhetiken im Kinder- und Jugendtheater zu sprechen, darüber zu verhandeln. Der Arbeitskreis ist integriert im Dachverband der ACT Deutschland. Die ACT ist die internationale Vereinigung professioneller Kinder- und Jugendtheater. Und durch diese Anbindung an den Dachverband der ACT werden wir eben im bundesdeutschen Austausch auch ja aktiv sein.
In Anlehnung an die anderen Bundesländer kann man sagen, da gibt es Festivals, es gibt kulturpolitische gemeinsame Aktivitäten, es ist ein Eintreten, wenn ein Theater gefährdet ist, dass der Arbeitskreis wirklich eine Stimme hat, auch bei Politikern und bei Ministerien, dass da eben die Theater füreinander einstehen und nicht mehr jeder für sich und gegeneinander und alle einzeln gegen den Rest der Welt, sondern dass es wirklich ein großes Anliegen ist, zu sagen, wir haben gemeinsames Interesse und wir vertreten das auch gemeinsam.
Und das im Interesse der Zukunft, nämlich die Kinder und Jugendlichen.
Sie wollen der Theaterarbeit für junge Menschen eine Stimme geben, als gemeinsame Interessenvertretung gegenüber der Politik und als Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit, etwa durch ein großes gemeinsames Kinder- und Jugendtheaterfestival. Denn
ein Theaterbesuch ist kulturelle Bildung. Und da braucht es keine Vorbereitung, keine Nachbereitung und keine Workshops dazu. An sich gehen wir davon aus, dass ein Theaterbesuch an sich kulturelle Bildung ist.
Dass Kinder in eine Welt oder Jugendliche in eine Welt, wo es eigentlich nur geht, um richtige Antworten zu geben, dass sie sich vorstellen können, dass es auch eine Welt gibt ohne richtige Antworten und eigene Antworten. Das Aufdecken der Köpfe, nicht was reinstecken, ja. Kein Agit Prop aus den 60er Jahren. Ich denke, dass jeder Film, der ein Kind oder ein Jugendliche in seinem Kopf hat, dass er recht hat mit seiner Assoziation bei was da passiert. Was er erlebt, auch richtig ist. Und da ist unsere Welt nicht von überfüllt.
Mit dem niedlichen Weihnachtsmärchen, das die Platzausnutzungszahlen der Theater stadtratfreundlich hebt, ist es nicht getan. Und auch nicht mit den Albernheiten, die George Pott Kinderbespaßung nennt. Ganz allgemein wird es dem Arbeitskreis darum gehen, das Kinder- und Jugendtheater aufzuwerten und nicht länger als minderwertige Sparte anzusehen, mit albernen Geschichten, die man für kindgerecht hält, gemacht von Anfängern im Regie- und Schauspielfach. Diese Aufwertung ihrer Sparte betonen George Pott von der Schauburg München und Julia Meyer, die Leiterin des Jungen Theaters Ingolstadt, als Anliegen des neu gegründeten Arbeitskreises.
Was ich gerne beseitigen würde, ist, dass Kindertheater nicht Theater ist. Da gibt es natürlich Vorurteile. Da, wo man gemeinsam an eine Qualitätsentwicklung arbeiten soll, und das geht auch, wenn man sich irgendwo etwas organisierter öfters trifft, dass man vielleicht auf diese Art nicht nur die eigene Qualitätsverbesserung, aber auch die Vorurteile davon eher beseitigen kann. Ich denke, dass es auch total wichtig ist, aber das ist auch ein bisschen meine eigene Zielsetzung, dass es einen Dialog der Generationen geben muss und dass es das Kindertheater so aussieht, dass die Eltern oder die mit Kindern ins Theater gehen, nicht auf ihre Kinder gucken, aber dass sie selber Theater erleben. Das passiert schon ganz viel, nur noch nicht genügend Leute wissen davon.
Wichtig ist, dass man eben durch den Austausch der ganzen Sparte eine Stimme gibt und auch dadurch mehr Gewicht gibt einfach. Weil es wird manchmal, also Gott sei Dank nicht mehr so viel, aber es wird doch immer noch abgetan, Kindertheater. Und das, finde ich, muss sich einfach ändern.
Darüber hinaus versprechen sich die Vertreter des Arbeitskreises Kinder- und Jugendtheater in Bayern auch einen künstlerischen Austausch. Diskussionen über die Ästhetik, die Stoffe und Theaterformen für junge Zuschauer und damit auch eine Steigerung der Qualität von Theater für Kinder und Jugendliche. Ende Februar will sich der neu gegründete Arbeitskreis Kinder- und Jugendtheater in Bayern in Regensburg treffen und schließlich im Frühjahr bei den Theatertagen in Nürnberg weitere Ziele und Projekte entwickeln. Und der Impuls dazu ist vom Jungen Theater Ingolstadt ausgegangen.
Und nun unsere Kulturkanal-Kulturtipps.
Das Glöcklein klingt, der Schneebär grunzt, das schönste Weihnachtsgeschenk ist Kunst. Mit diesem Verslein lädt der Bildhauer Richard Gruber am morgigen Samstag zwischen 11 und 18 Uhr in seine Bildhauerwerkstatt im Schobenhausener Ortsteil Hörzhausen in die Obermühlstraße 27 ein. Und zu Gast sind auch die beiden Maler Viktor Scheck und Max Biller. Kerzenleuchter aus Messing, figurative Skulpturen für drinnen und draußen, Bilder auch von Schrobenhausen, Natursteinarbeiten auch von Annemarie Miesel oder zum Beispiel Vogeltränken. Denn so dichtet der auch als Entertainer beliebte Vorsitzende des Berufsverbands Bildender Künstler Richard Gruber weiter. Jetzt schon an das Frühjahr denken und steingehauene Vogeltränken an Weihnachten schenken. Bis das die Vögel draußen saufen, können sie ja drauf Schlittschuh laufen. Humor ist auch durchaus angesagt bei den Bildhauerarbeiten von Richard Gruber. Am morgigen Samstag kann man sich in der Bildhauerwerkstatt Richard Gruber und Annemarie Miesel umsehen. Und man wird dort auch Landschaftsbilder und Städteansichten von Viktor Scheck und Max Biller finden. In der Schreinerei und Bildhauerwerkstatt in der Obermühlstraße 27 in Schrobenhausen im Ortsteil Hörzhausen. Ein Künstler-Adventsmarkt. Sandsturm über Perpignan. Am kommenden Sonntag um 11 Uhr liest die renommierte Schauspielerin Katharina Giesberts aus Karlsruhe im Foyer des Stadttheaters Ingolstadt aus Erzählungen von Marie-Louise Fleißer. Anschließend findet die Jahresversammlung der Marie-Louise Fleißer Gesellschaft statt. Dabei stehen Neuwahlen an. Nach 16 Jahren werden der erste Vorsitzende, Professor Friedrich Kraft, sowie einige weitere langjährige Vorstandsmitglieder nicht mehr kandidieren, um die Möglichkeit einer Verjüngung des Vorstands zu gewährleisten. Die Fleißer-Lesung beginnt am Sonntag um 11 Uhr im Foyer des Stadttheaters Ingolstadt. Das waren unsere Kulturkanal-Kulturtipps zum Wochenende. Sie finden unsere Sendungen auch als Podcasts auf unserer Internetseite kulturkanal-ingolstadt.de. Für heute verabschiedet sich Isabella Kreim.
Den Kulturkanal hören Sie jeden Montag, Donnerstag und Freitag um 18.34 Uhr und am Sonntagvormittag um kurz nach 11 Uhr. Unterstützt wird der Kulturkanal von IRMA, der Initiative für Regionalmanagement, den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen und der Stadt Ingolstadt sowie privaten Fördermitgliedern.